Los geht's.
Prost, Gregor.
Broken Sword 5. Horst, willkommen bei den Biertauchern Nummer 149. Wir schreiben den 24. März 2014 und das Ganze findet hält hoffentlich Stand und findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Dankeschön an dieser Stelle.
Wir könnten noch steigern, von wuconic.com das Internet.
Das Punkt. Internet, Schluss. Mehr braucht man nicht.
Ja, wir befinden uns wie üblich, solange es draußen kalt ist, in der warmen Zypresse, Westbahnstraße 35a, beim Garib.
Mhm. Was hast du erlebt? Stell ich mal die rituelle Frage. Berichtenswertes?
Berichtenswert. Also ich war ja letzte Woche in Chemnitz, bin dann direkt danach in die Sendung gekommen und dann war ich gleich einmal drei Tage kaputt gehört. Und krank.
Ist krank also geworden.
Ich habe mich jetzt dann erholt davon.
Krank im Frühling ist
bin besonders. Leider noch nicht viel zum Aufarbeiten gekommen und habe auch sonst keine großen Sachen gemacht, nur ein bisschen Software-Sachen entdeckt und ausprobiert.
Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht.
Wie war es bei dir?
Software-mäßig habe ich wenig ausprobiert. Ganz frech schnappe ich mir eine Story, eine kleine News, die uns der Andreas, einer unserer treuesten Hörer, geschickt hat. Werde ich verwerten und das ist die Technik-Story und dann werde ich über Broken Sword 5 reden, ein Spiel, das ich jetzt die letzten paar Tage sehr intensiv gespielt habe.
Broken Sword.
Vielleicht für auf Deutsch, vielleicht klingelt es da mehr, Baphomets Fluch.
So Grafik-Adventure, oder?
Mhm.
Okay.
Ganz richtig.
Jo, haben wir Meldungen? Was? Keiner macht Meldungen.
Okay, ja, diesmal. Ja.
Ich muss mich auch entschuldigen, es ist jetzt Montag, es gibt auch immer noch keine Shownotes.
Ja, das wird.
Bin nicht gut drauf. Nehmt das
weg. Wenig aufgearbeitet.
Ja.
Ist du noch was zu Chemnitz irgendwie? Hast du die Interviews noch zum
Rasch? Ich habe die immer noch in meinem Mikrofon und bin noch nicht mal zum Überspielen gekommen.
Alles klar.
Also ich nehme an, die meisten Interviews wandern dann auch direkt nach GitHub und werden dann verlinkt für das nächste Riss-Journal.
Okay. Wenn wir jetzt nicht die nächsten Folgen oder so, vielleicht ein, zwei hinten dran schneiden. Ah, schauen wir mal.
Vielleicht, ja, wenn ich dazu komme, das aufzuarbeiten.
Okay.
Was aber noch nicht passiert ist.
Was hast du an Software ausprobiert?
Software, also ich habe einen speziellen Freund, den Gregor, ja, und der betreibt einen OnCloud-Server, auf den ich Zugriff habe.
Oh ja.
Und jetzt habe ich es endlich geschafft, dass auf OnCloud nicht nur mein Newsfeed drauf ist, also alle RSS-Blog-Nachrichten, die ich gerne lese, sondern ich habe es mir geschafft, das war eine Nebenwirkung von Chemnitz, per F-Droid eine App zu installieren.
Mhm.
Die auf die OnCloud zugreift.
Ja.
Und da gibt's verschiedene Apps. Eine greift auf die Files auf der OnCloud zu, eine greift auf die Bookmarks auf der OnCloud zu und hat, das habe ich noch nicht ganz ausprobiert, hoffentlich auch einen Share-Link, also dass ich jetzt eine andere Android-App dann auf die OnCloud-Bookmark speichern kann.
Mhm.
Und ganz wichtig, ich habe es jetzt endlich geschafft, dass mein Android-Handy den Newsfeed von meiner OnCloud liest.
Okay.
Das heißt, dort habe ich eingestellt, welche Webseiten ich besuche und welche automatisch abgreifen soll. Die kann ich jetzt unterwegs lesen auf meiner Android-App und auch auf meinem Computer und die sollten sich dann synken. Also,
das heißt, dass wenn du das gelesen
heute Abend
hast,
funktioniert, ist es auf dem anderen auch als gelesen markiert.
Sehr hoffe schön.
Ich zumindest.
Ist das eine, was für eine App? Wie heißt die App? Woher hast du die her?
Die habe ich aus dem F-Droid.
Das heißt, das ist ein freies
Software-Repository für Android und die heißt OnCloud News.
Ja, okay, ja, so simpel ist es. Ja. Und kostet auch nichts.
Die kostet nichts. Wenn man auf die OnCloud Homepage geht, ist von dort verlinkt eine kostenpflichtige Google Store App, die das angeblich auch kann. Wenn man da das Kleingedruckte liest, ist ein Link auf eine GitHub-Seite, wo man ein APK hinunterladen kann, weil die App eh frei ist, aber halt man kann sie im Google Store kaufen. Und ich habe auch versucht, diese...
Habe ich gemacht, glaube ich sogar.
Hast du gemacht? Hast du mal schauen, ob es geht.
Ja.
Ich habe auch versucht, diese zu installieren, diese APK-Datei, hat aber nicht funktioniert. Beziehungsweise ich habe es nicht zusammengebracht.
Irgendwie gefehlt, ja.
Und für alle, die sich selber bemühen, es ist so, gemeinerweise, wenn man die News Feed-Reader-App für OnCloud für Android installiert. Dann startet die sich und man kann sich mit seinem OnCloud-Server verbinden und dann zeigt sie genau zwei Felder an, gelesene Artikel und neue Artikel und beide sind leer, egal wie viel man da herumdrückt und klickt. Und nach mehreren Neustarts war das immer noch so. Und dann habe ich irgendwie eine Viertelstunde gewartet und dann noch einmal aus Frust neu gestartet und plötzlich waren alle meine Artikel da. Also anscheinend braucht das ein bisschen, um sich zu sünden.
Okay, also abwarten und nicht panikreisen und dann wird das schon. Genau,
ja. Ja. Und ich bin jetzt sehr happy, jetzt kann ich endlich in der Straßenbahn oder unterwegs Webseiten lesen und habe nicht die Webseiten am Handy, also die dort gelesen sind, sind dann nicht am Computer noch nicht gelesen und umgekehrt, was bis jetzt immer sehr lästig war, weil ich zwei separate Apps.
Wie sind bei deinen Feeds so eigentlich hauptsächlich? Hast du eigentlich da nur die Schlagzeilen oder hast du die ganzen Artikel meistens?
Nein, es ist immer nur so eine kurze Vorschau drinnen und wenn man dann drückt, holt er den längeren Artikel, beziehungsweise es gibt immer eine Option, dass man sich den längeren Artikel auch gleich im Webbrowser anschaut.
Ah, okay, verstehe.
Aber das hängt davon natürlich ab, von dem, der den Feed macht. Manche stellen gleich alles hinein, vor allem wenn es eh nur so sehr kurze Artikel sind, das ist recht praktisch, weil dann kannst du es auch offline reden.
Lesen. Und für manche ist es ein Geschäftskonzept, glaube ich, auch einfach nur eine Vorschau reinzustellen, damit man auch die Webseite besucht. Also bei manchen Feeds ist
das ja, so. Naja, es gibt ja immer dieses ganzen Artikel downloaden und dann wird der ganze Artikel versucht in dem Newsreader, in dem Feedreader anzuzeigen, der üblicherweise aber Bilder und alles, was werbungsmäßig ist, eh von Haus aus rausfiltert. Mhm. Also wie gut dieses Geschäftsmodell funktioniert ist, bleibt jetzt dahingestellt. Zumindest, also wenn man zum Beispiel einen Flutter-Link macht, dass man geflattert werden kann, empfiehlt sich sehr, den dann auch als statischen HTML anzubieten und nicht als so dynamisches, eingebundenes Ding.
Damit das auch dann wieder runterlandet, ja. Das macht eigentlich Sinn. Ja, ich benutze noch immer das Feedly zum Lesen. Das reicht eigentlich.
Das habe ich ja vorher gehabt, ja. Genau. Aber wie synchronisierst du das mit deinem PC oder liest du auf dem PC nicht?
Ich lese auf dem PC nicht.
Du liest nur auf dem Tablet oder.
Wenn du mich so fragst, auf dem PC lese ich auch, aber da auf eine ganz andere Weise, weil da brauche ich es schnell und ganz ohne Ablenkung. Da lese ich über die Kommandozeile und ganz oldschoolig über einen Webbrowser. Das nennt sich W3M, ist ein Textwebbrowser und da
surfe ich meine drei Seiten an. Feeling sozusagen.
Eigentlich schon, genau. Das funktioniert aber relativ schön.
Synkt das dann mit deinen mobilen Geräten?
Nein,
das heißt, du liest dann im Endeffekt eine Meldung zweimal?
Ich bin da generell noch nicht in dem Zeitalter anscheinend angekommen. Mein Sync-Bedürfnis ist sehr gering. Also generell auch diese, dass man gewisse Daten da hin und her synkt oder was ist auch bei Google, gibt es ja auch diesen Online-Speicher und so. Ich benutze das alles sehr wenig, muss ich sagen. Okay, ja. Keine Ahnung, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich dann noch irgendwie so einen Dateibezug habe und ich habe meistens eh alles zu Hause auf meinem Server und dann greife ich auf den direkt zu und mache mir das händisch. Also ich habe dieses Sync-Bedürfnis noch nicht. Vielleicht kommt das ja, mal schauen.
Du lebst ungesynkt.
Ja, naja, wohl, ich könnte ja die OnCloud ja auch nutzen. Eine halbe Stunde. Vielleicht gibt es da ja ein gutes Plugin, was mir mal gefallen würde oder so.
Also ich kann nur allen, also ich bin ja großer Fan gewesen von Google Reader.
Ja, genau.
Vor allem, weil der eben dann so schön gesynkt hat auf meinem
Handy. Viele geweint, wie das abgedreht worden
ist. Und jetzt habe ich erstmals wirklich wieder dieses Gefühl gehabt, ach, es ist so, wie als hätte ich wieder meinen Google Reader. Ich sitze in der Straßenbahn, ich kann ein paar Webseiten in Ruhe durchlesen. Herrlich.
Ja, du benutzt ja auch die OnCloud in der neuen Version. Gibt es da irgendeinen Unterschied, außer optisch ist da was aufgefallen? Oder?
Ja, irgendwelche Apps, die vorher in der letzten Version irgendwie ich nicht zusammengebracht habe zum Installieren, weil da stand dann, die ist nicht kompatibel. Da stand zwar jetzt auch so eine Warnmeldung, aber anscheinend hat es dann doch funktioniert.
Okay, eigentlich funktioniert es besser.
Also ich glaube, ja, es hat sich intern ein bisschen was getan. Gut. Was mich noch sehr stört, die OnCloud hat auch eine sehr schöne Task-Listen-App, also diese klassischen To-Do-Programme, wo man alle die Sachen reinschreibt, die man tun sollte und dann glaubt man, man hat schon was gearbeitet.
Das ist schön, ja. Erstmal, bevor man anfängt zu arbeiten, mal To-Do-List
schreiben. Und dann ist eh schon das Telefon und man hat de facto nichts gemacht, aber man hat es jetzt aufgeschrieben und das wird sich jetzt quasi von selbst erledigen. Und bei mir... Das
schöne Gefühl der Organisiertheit.
Ja, also ich bin dann weder organisiert und vor allem auch, ich schaffe es dann auch regelmäßig, diese Apps nicht mehr zu benutzen, nachdem ich sie vollgeschrieben habe. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, weil da dann ganzen Dinge drinstehen, die ich eh nicht tun will und dann schaue ich es auch nicht an und dann schaue ich es dann irgendwann wieder an und dann sind dann vom Jahresschnee irgendwelche unerledigten Tasks drinnen. Also bis jetzt habe ich das nie geschafft und ich hätte gern die OnCloud jetzt auch als Task-Listen-Manager verwendet, also wo meine To-Do-Listen drinstehen. Und das geht auch, man kann die auch reinschreiben, aber das sind so komische Kategorien und ich habe nicht rausgefunden, wie man die Kategorien ändert. Und das stört mich jetzt natürlich schon, wenn ich da nicht die selber betaggen kann,
ja,
und nur diese vorgegebenen Kategorien aushalten muss, die da den Bildschirm voll kleistern, das ist ja ganz, ganz
schlecht. Das geht noch, da ist noch Verbesserungsbedarf
drin. Ja, wahrscheinlich, ich meine, es ist eh Open Source. Ich müsste mir nur den Source Code anschauen, wahrscheinlich kann man das selbst ohne Programmierkenntnisse umbauen.
Es klingt nicht so kompliziert, die Tags hinzufügen.
Ja, ja, stimmt,
das wäre vielleicht das gerade noch machbar.
War schon wieder mal zu viel Aufwand.
Ich hätte ja auch schon
einen... Leider unorganisiert dahin.
Ja. Ich hätte ja auch schon seit längerem einen Wunsch an die OnCloud-App-Szene irgendwie. Was mir nämlich dringendst abgeht, ist eine gescheite Online-EPUB-Bibliothek. Und da wird sich die OnCloud ja super dafür anbieten.
Also Online-EPUB. Also du meinst, es ist nicht Calibre, dass zu Hause dein fetter Computer alle deine EPUBs verwaltet, sondern?
Dass in der OnCloud dir sozusagen vielleicht in so einem Raster-View
ja,
deine EPUBs als Bibliothek anbietet, die auch durchsuchbar ist, die deine Covers anzeigt, die du einfach dann
unterwegs machst. Das müsste aber relativ leicht sein, weil es gibt schon ein Video- und ein Image-Plugin für die OnCloud. Das heißt, wenn du einfach auf deinen OnCloud-Foldern à la Dropbox Bilder hast oder Videos, kannst du die in OnCloud schon
direkt angucken. Da gibt es schon so richtig Dropbox-mäßig mit Album-View.
Ja, also so in der Art. Inwiefern die vergleichbar sind, traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Ich nehme an, die von Dropbox können noch ein bisschen mehr. Aber es ist anscheinend schon angedacht. Und wenn du jetzt sozusagen einfach anfängst, auf einen Folder in deiner OnCloud deine EPUBs reinzuknallen,
ja, genau,
dann stelle ich mir vor, dass der Schritt dann nicht so schwierig ist, dass bald einmal ein Plugin entsteht für die OnCloud, die dir die dann schön anzeigt.
Das wäre super.
Weil und du willst sozusagen online dann mit einem mobilen Device dich auf die OnCloud einloggen und hast schon Zugriff auf deine ganze
EPUB-Bibliothek. Das wäre meine Idee.
Und vor allem könntest du die per Knopfdruck sharen, was natürlich nochmal mehr Spaß macht.
Dann. Das könnte auch ein möglicher Anwendungsfall sein für gewisse
Doku-Bibliothek.
Für gewisse Dinge. Das wäre natürlich super hübsch. Das Problem ist nämlich, es gibt solche Anwendungen nicht. Das Calibre bietet zwar auch einen Webserver, aber dieser Webserver der bietet das auch so online an und schaut auch relativ hübsch aus, sage ich jetzt mal, aber er frisst wahnsinnig Ressourcen und eigentlich ist es nicht dafür ausgelegt, weil das ist ein ziemlicher Hack, den so auf einem Server, der kein grafisches Interface hat, zum Laufen zu bekommen. Das ist ein Workaround dafür.
Und was sollte der machen, wenn er funktioniert? Das habe ich nicht ganz kapiert jetzt.
Na, einfach nur deine EPUBs organisieren lassen, anzeigen.
Also das, was du jetzt auch mit Calibre machen kannst, nur dass es halt auf dem Server rennt und nicht auf deinem eigenen Computer.
Ja, richtig, genau.
Und das Ganze schaust du dann per Browser an oder per Tunnel? Nee. Oder
ja, per Browser wär eigentlich meine erste, weil am Browser wär sozusagen mein Zugangspunkt, weil dann könnte ich den EPUB-Reader an diesem Rechner, wo der Browser läuft, anschließen und mir die Bücher runtersynchronisieren. Und natürlich wäre es auch super ideal. Es gibt ein eigenes Feed-Format für EPUBs, wenn man natürlich direkt mit dem EPUB-Reader anschließen könnte. Mhm. Aber das stelle ich mir dann, könnte vielleicht schwierig sein, weil wenn du über SSL und mit Authentifizierung und Passwort und der ganzen Sicherheitssache, das ist schon zu kompliziert. Also würde ich jetzt mal, das wäre toll, wenn es funktionieren würde, aber ich wäre schon mal froh, wenn ich einfach nur meine Bücher organisieren könnte, weil jetzt gibt es zwar das Calibre, aber das ist eher für einen Desktop ausgelegt und ansonsten gibt es Goodreads, aber ich möchte nicht das ist so ein soziales Netzwerk für Leser, aber ich will jetzt auch wirklich nicht dieses ganze Freundschaft und mir werden Bücher empfohlen, klimbim. Ich möchte einfach
nur wissen, auf Facebook uploaden.
Allein, das muss man schon sagen, jetzt lese ich seit 2-3 Jahren so konsequent EPUBs und sich dann im Nachhinein zu erinnern, welche Bücher man eigentlich ich gelesen hat, das ist halt schon ein Unterschied zum analogen Lesen. Also da könnte man, da wäre eine schöne Repräsentation schon schön, wenn es die gäbe.
Und vor allem ein echtes Buch, das erkennst du ja am Nutella-Fleck und den Eselsohren und den Anmerken der Telefonnummer,
die du auf
die
letzte Seite geschrieben hast
und so. Und dann weißt du, das habe ich dort dem geborgt und dann irgendwo in die Kiste verräumt.
Na sicher, du hast da mehr, es ist nicht so weg dann irgendwie, genau, wenn du es gelesen hast. Es verschwindet nicht so, das hat dann mehr Geschichte, das stimmt schon. Ja. Dann bringe ich mal kurz zum Zwischenstreuen die Story vom Andreas. Das ist nämlich wieder Good News. Wir hatten ja schon das letzte Mal Gaming News von ihm und diesmal geht es um eine Plattform, die du wahrscheinlich kennst, GOG, Good Old Games.
Ja, die spezialisieren sich, glaube ich, dass du alte Games kaufen kannst.
Richtig, haben aber mittlerweile, also ich habe jetzt mich nur so ein bisschen eingelesen, bieten sie auch neuere Games an und die machen von sich dieser Tage hören, weil sie wollen einen Linux-Client rausbringen. Zusätzlich nur zu diesem Linux-Engagement schreiben sie jetzt in diesen Text, dass sie auch für DRM-freie Spiele eintreten und dafür kämpfen. Und ja, mehr auf diesem das Sektor.
Richtig interpretieren, sie kämpfen dafür, DRM-freie Spiele zu verkaufen, schätze ich jetzt einmal sehr. Ne?
Naja, das eine behindert das andere. Firmen sind die beide. Also man muss, wie ich immer sage, man darf nicht um ihre Sprüche, sondern halt in ihre Taten bewerten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein lobenswertes Engagement, dass sie da in Linux sich was tut, weil die Gamefront auf Linux kann Verstärkung gebrauchen und Steam sind die ersten, wenn jetzt noch ein paar weitere draufkommen, umso besser. Und wir können ja dann schauen, ob dieser Client was kann, genau richtig. Was noch vielleicht interessant ist zu erwähnen, sie wollen zuerst auf den Distributionen Ubuntu und Mint rauskommen. Mhm. Was Sinn macht, ja.
Das sind ja auch die populärsten
derzeit. Populärsten, ne? Und Mint ist ja eh Ubuntu verwandt, also für sie auch kein so großer Aufwand. Ist in Ordnung. Schauen wir mal, was da rauskommt.
Jo. Ja. Ich kann ein bisschen was erzählen vom nächsten RIS-Journal. Also ich habe jetzt noch bis Chemnitz gewartet. Mhm. Und jetzt arbeite ich an der zweiten Ausgabe meiner Zeitschrift.
Ja.
Ich hoffe, ich kriege ein bisschen ein cooleres Layout zusammen als letztes Mal. Also der Fabio vom MetaLab hat mir seine LaTeX-Datei geschickt. Die kann schon fast alles, was ich will.
Bist du also weiter auf der LaTeX-Front am Werken?
Ja, wobei, also es ist da genau das, was ich will, gibt es irgendwie nicht. Das haben auch in Chemnitz die LaTeX-Typen bestätigt, die haben dazu einen Stand gehabt. Und ja, also wenn es ganz schlimm hergeht, setze ich mich vielleicht sogar hin und spiele mich mit so einem Desktop-Publishing-Programm. Aber irgendwie habe ich schon die Idee, dass ein cooles LaTeX-Skript das alles magisch macht und ich konzentriere mich nur noch auf meine tollen Inhalte. Mhm. Und ja, da arbeite ich und jetzt habe ich einfach in Google Plus diverse Gaming-Linux-Seiten reingepostet. Da gibt es so Communities und gesagt, ja, möchten wir helfen. Also ich suche Leute, die freie Games rezensieren. Also einfach Artikel schreiben über ein FOSS-Game, also Free Open Source Game. Ist nicht so wichtig, ob es unter Linux läuft oder unter Windows, aber das Game selbst muss frei sein. Also das wäre zumindest meine Wunschartikel.
Ja.
Und die Reaktion war erstaunlich gut. Also, es kamen Leute, also sehr schnell kamen Postings zurück, sogar von englischsprachigen und italienischsprachigen Seiten, die gesagt haben, ja, das wäre cool und sie werden schauen, ob sie was machen. Wie viel wirklich passiert, weiß ich nicht, aber ich war erstaunt, dass ich überhaupt Reaktionen bekommen habe.
Das ist immer schon schön, wenn mal Feedback überhaupt kommt.
Ja. Cool. Und ja, ich hoffe halt, dass ich da Autoren finde, die für mich über ihr Lieblingsgame schreiben. Mhm. Ich weiß von der österreichischen Spielezeitschrift, die es glaube ich jetzt noch gibt, Gamers.at. Das ist eine echte Zeitschrift aus Papier.
Okay, verstehe. Und du fragst ja den Falschen, ich bin da
echt nicht bewandert. Mit inklusive Online-Community und da habe ich vor 2 Jahren auf der GameCity geredet mit dem Chefredakteur und der hat mir damals gesagt, ja, sie haben eigentlich eher das Problem, wenn es da so die Freaks schreiben lassen über ihr Lieblingsspiel aus den 90ern, dass die einfach zu viel schreiben und nicht mehr wissen, wo Ende ist. Hm. Und das Problem habe ich eigentlich nicht. Also wer mir 2 GB Artikel schicken will, ich publiziere das. Ich bin ja online, ja. Also möglicherweise kürzlich für die Papierausgabe, aber eher auch aus technischen oder budgetären Gründen und nicht aus...
Ja, und ich kann auch verstehen, ich meine, lange Artikel, also wenn ich es jetzt mal ableite vom Podcast her, da kann man die Podcasts über ein einzelnes Spiel, wie es zum Beispiel bei Stay Forever der Fall ist,
die ist zu kurz.
Ich könnte noch mal eine extra Stunde und die Soundtracks, die sie noch dazugeben genau, und so.
Die Pixelgrafik wurde nicht ausreichend gewürdigt. Ja,
dabei sind sie eh sehr ausführlich und erzählen sehr schöne Anekdoten rundherum. Aber
endlich redet mal jemand über unser Nerd-Thema.
Ja, besonders in Tiefe, nicht in der Oberfläche, weil man hat ja das damals eh schon, ich meine, man hat sich ja selber intensiv beschäftigt. Mhm. Es wird ja erst richtig spannend, wenn man sich da auch ausgiebig damit im Artikel oder in Hörform auseinandersetzt.
Also in diesem Sinne Aufruf, wer bereit ist, unbezahlt Creative Commons lizenzierte Artikel zu schreiben, CC BY SA, also Share Alike, bitte nur her damit, mir ist ganz egal, worum es geht. Am liebsten habe ich Artikel über freie Software, also wenn es ein Spiel ist, dann über freies Spiel, was mich ein bisschen mehr interessiert, als ob man jetzt ein kommerzielles Spiel unter Linux zu laufen kriegt hat. Mhm. Das ist zwar auch okay, aber ist jetzt nicht so mein Hauptinteresse.
Klar. Und hast du schon einen Zeitrahmen, wenn du das rausbringst? Oder sagst du einfach,
wenn das gesammelt ist, wenn es weg ist? Ich meine, warum soll ich mich stressen? Also ich verdiene null Geld, im Gegensatz, ich zahle eigentlich recht viel, weil die ganzen Papierausgaben lasse ich mit meinem eigenen Geld drucken. Mhm. Und außer, dass irgendwelche Leute sagen, ja, cool oder so, habe ich nichts davon zurückkriegt. Also das ist eigentlich nur eine Trägerplattform für meine eigenen Inserate, die ich vielleicht einmal reintun werde. Und in dem Sinn, dass ich mich jetzt nicht hetzen, aber ich möchte natürlich schon jetzt möglichst Ende März, Anfang April, wahrscheinlich wird es Mitte April werden, möchte ich die zweite Ausgabe launchen.
Gut.
Also die Themen habe ich jetzt sozusagen. Chemnitz war jetzt noch das Ding, da kann ich mehrere Seiten füllen, nur was dort passiert ist. Und ja, und sonst hat sich auch genug getan. Abschließend zu Rissjournal gibt es was Schönes. Ich bin jetzt auf issue.com online lesbar. Das war einfach eine Arbeit von zwei Klicks. Issue.com ist laut eigenen Angaben der Service, der dir ermöglicht, PDFs online zu readen, also zu lesen. Da doesn't suck, also ohne dass es schlecht ist. Und es ist, so viel ich
das
weiß,
ist eine große Ansage.
Ja, meistens ist so toll ist sie nicht, weil du hast alle Nachteile einer Flash-Applikation. Das heißt, du kannst nicht mit Steuerung F nach einem Text suchen und du.
Und der Hauptnachteil
bist dein ganzes Handling nicht gewohnt. Alles, was gut ist an HTML, geht dann natürlich nicht. Aber wenn du jetzt einen schönen großen Monitor hast und einen fetten Computer mit schneller Internetanbindung, kannst du auf issue.com einfach nach irgendwelchen Begriffen suchen und findest dann irgendwelche Magazine von irgendwelchen Leuten, die da halt schöne PDFs gemacht haben. Hm. Und die kannst du dann in einer hübschen Zoom- und Butterweich-scrollbaren Flash-App lesen, was ganz schön Spaß macht. Es gibt auch so eine kleine Android-App dafür, die ist auch Issue, also I-S-U-U. Bitte auf den Shownotes, falls ich sie nachlesen. Issue.com, also Ausgabe.
Es gibt auch eine App dafür,
aber ja, das kann ja
nicht Flash-basiert sein.
Ja, mit der App, die habe ich auch installiert, habe ich auch ein bisschen gelesen, aber das macht dann deutlich weniger Spaß. Also es ist eindeutig ausgelegt für den am Arbeitsplatz in der bezahlten Arbeitszeit auf seinem fetten Workstation-Rechner mit extra breit Monitor, der da jetzt irgendwelche Coffee-Table-Zeitschriften lesen will. Aber man findet ganz hübsche Sachen, indische Open-Source-Zeitschriften.
Also der Inhalt funktioniert dann irgendwie, den Content, den sie bieten, das ist schon.
Ja, der Content ist ja von den Leuten.
Ja, genau, richtig, aber das ist relativ komplett. Meinst du, findet man viele irgendwie?
Du findest viele Sachen, die du sonst nicht finden würdest. Ne? Also, wie meins jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt einfach, ich habe nicht die Kapazität, dass ich für mein Rissjournal eine HTML-Ausgabe mache. Das wäre einfach noch einmal Arbeit, die ich mir nicht antun will. Und ist ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt nur die PDFs und die EPUBs online. Das heißt, du kannst ja nicht direkt, wenn du nicht die entsprechenden Apps hast, das gar nicht lesen. Und auf issue.com kannst du dann wirklich einfach umeinander klicken und wischen und das schön lesen.
Also abgesehen vom größten Nachteil, den irgendwie eine Webplattform haben kann, dass sie flash-basiert genau. ist es eigentlich ganz gut. Ja.
Aber ich annehme,
du hast eine EPUB-Version, aber
ja.
EPUB und HTML, das deucht mir doch so relativ verwandt.
Ich nehme an, ich könnte mit Pandoc, das ist ein Tool, was transformiert, könnte ich wahrscheinlich sogar eine HTML-Version machen.
Müssen wir mal probieren, was da
rauskommt. Müssen wir schauen, aber wenn HTML, dann würde ich ja auch die Vorteile von HTML wollen. Ja, sollte das nicht so ein Einspalter, ja. Und das war mir bis jetzt einfach noch zu viel.
Okay, verstehe. Ja, klar, sicher. Wenn man mit HTML kommt, dann gleich die gesamte Verlinkungsmöglichkeit und auch die Videos und dann alles rein.
Okay. Genau, da kann man Videos eigentlich ist das
dann mehr wenn man damit anfängt,
PDF.
Ja. Alles klar.
Also das, ja.
Get to come.
Auf jeden Fall, ich bin jetzt online lesbar auf Issue und ich kann es nur jedem empfehlen, der gerne sich einmal so überraschen lässt, was es in der Welt draußen gibt, einfach auf issue.com nach dem Lieblingstag, für den man sich interessiert, eingeben und schauen, was weltweit da irgendwelche Leute schon dazu gemacht haben.
Cool. Ja, dann kann ich mein zweites Thema anbringen. Ich habe die letzten Tage ein Spiel gespielt, auf das ich mich sehr gefreut habe, unter anderem auf einem Tablet, nämlich Broken Sword Teil 5.
Das ist jetzt auf deinem Android-Tablet? Oder?
Ja, genau.
Ja. Und das ist ein Android-Spiel jetzt, oder?
Nein, das ist, ich glaube, Windows.
Aber wie spielst du das dann?
Windows, OS X, es ist alles eigentlich. Was haben wir da?
Microsoft
OS Windows, OS X, Linux, PlayStation Network.
Also Linux geht auch,
oder? Das ist PlayStation Windows, Linux geht auch, genau, Android, iOS.
Also und du hast die Android-Version davon
gespielt? Ich habe die Android-Version.
Okay,
ich hätte es schon über Steam schon irgendwie früher haben können, aber
ich wollte, weil es ein Point-and-Click-Adventure ist.
Also wofür du ja ein kleines Faible hast.
Ja, richtig. Und gerade dieses Genre möchte ich gerne am Tablet spielen. Obwohl, ja, es ist eine Fehlannahme, dass dieses Genre besonders gut geeignet ist fürs Tablet, weil was man früher mit der Maus dann abfahren konnte, mit diesen Hotspots, muss man halt sehr viel Tipparbeit machen. Aber sie haben das in dieser Applikation eigentlich ganz gut gelöst. Also,
und das Spiel ist neu oder ist ein Remake von einem alten Spiel?
Also ein bisschen zur Geschichte. Das ist ja schon Teil 5. Mhm. Teil 1 und Teil 2 sind, schlag mich tot, frühe 90er, also einer frühe 90er, einer Mitte 90er oder so rausgekommen. Und gerade den ersten Teil, den habe ich sehr gerne gespielt, den habe ich, glaube ich, dreimal durchgespielt und ist wirklich so ein klassisches Point-and-Click-Adventure.
Und ist das so ein bisschen Indiana Jones-Setting?
Ja, also du spielst zwei Charaktere, einen, den George Stobart, einen Amerikaner, der gerade Urlaub in Paris macht und während er in einem Café, in einem kleinen Café-Oli trinkt, geht eine Bombe hoch und dann wird er in einen Fall verwickelt und trifft auf die adrette Fotoreporterin, wie heißt sie? Collard? Ich weiß gar nicht. Nicole Collard, ja.
Exotische Schauplätze.
Also ein Amerikaner in Paris ist ja allein schon, es ist von einem englischen Studio programmiert und es geht dann in weiterer Folge über Tempelritter und so eine Story, du bereist verschiedene Länder und wie man das halt so kennt, wie du schon gemeint hast, von Indiana Jones, ist das so ein klassisches Point-and-Click.
Du spielst plötzlich diesen Indiana Jones und löst Rätsel und redest mit Frauen und
das gesamte Repertoire, was Indiana Jones bietet, hat man da auch. Und hat mir damals sehr gut gefallen. Es lebt ein bisschen davon, das ist heute ein bisschen antiquiert, dass halt auch wirklich jedes Klischee von Paris, also der unfreundliche Kellner, der doofe Polizist und man muss sich auch daran gewöhnen, dass in der Sprachsynchronisation immer Englische und also Engländer und Amerikaner das synchronisieren mit starkem französischen Akzent. Das ist natürlich etwas.
Also nicht französisch mit Untertiteln.
Nein. Das ist auch damals der Zeit geschuldet, ist beim neuen Teil aber auch so. Und der neue Teil, muss ich gleich vorweg sagen, gefällt mir sehr gut. Ich bin eigentlich höchst amüsiert. Es wird sehr viel Content geboten. Es wird in zwei Episoden aufgespaltet. Und dieser Teil ist zustande gekommen aufgrund einer Kickstarter-Kampagne, die genug reingespielt hat. Und
das heißt, die Fans haben sich ihr Spiel selbst finanziert sozusagen.
Richtig. Und ich bin überglücklich, weil mittlerweile, es gibt ja Simon the Sorcerer auch die ersten Broken Sword-Teile. Es gibt alte Adventures unter Android. Mittlerweile kann man sich da schon außerhalb von Scum4M irgendwie schon ein bisschen was runterladen. Aber das ist zum ersten Mal ein modernes Point-and-Click-Adventure mit moderner Grafik und neuer Technologie. Und nicht in diesem Telltale-Style, also nicht so wie Walking Dead, es gibt ja diese Firma Telltale, die auch moderne Adventures produzieren, die aber nicht so wie die Point-and-Click-Adventures funktionieren, sondern eher wie ein interaktiver Film.
Also die haben ihre eigene Engine und ihren eigenen Way of
Doing. Es gab ja auch diese bekannte Kickstarter-Kampagne vom Tim Schäfer, der hat ja auch ein Adventure rausgebracht, ist jetzt auch schon released. Und ich habe mir das nur jetzt so per Video angeschaut, wunderschöner grafischer Stil. Aber es soll eben auch eher wie ein interaktiver Film sein. Also du kannst die Handlung beeinflussen, aber du hast halt nicht so diese... Es ist ja keine wirkliche Freiheit, aber diese gefühlte Freiheit von Point-and-Click-Adventures. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass die Adventures sich weiterentwickeln müssen, weil Adventures sind per se eigentlich ein kaputtes Genre, ein bisschen.
Ach, die sind doch schon seit den 70ern tot.
Ja, weil du hast halt diese Dialoge, du machst die Dialoge öfters, die Leute antworten immer das Gleiche, du steckst bei einem Rätsel und bist irrsinnig frustriert, dann geht es auf einmal wieder weiter und bist dann stolz, dass du das Rätsel gelöst hast. Also... Ja, das ist natürlich kompliziert und insofern ist es sehr oldschoolig, weil es ist eigentlich 1:1 für die Fans auch schön gemacht, ein Adventure, das an die alten Teile anknüpft, auch im alten Rätselstyle und Schwierigkeitsgrad angepasst ist und ja. Und du hast das schon durchgespielt? Oder?
Ich bin jetzt, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 40% der ersten Episode.
Und du bist immer noch gut unterhalten.
Also ja, also wenn ich meckern kann, also dann ist das auf hohem Niveau. Das ist einerseits, dass natürlich diese Plattitüden über Paris, ich meine, es wird da halt ein Paris erzählt, das kennt man vielleicht aus der zweiten Klasse Mittelschule, aus den Französisch-Lehrbüchern. Also okay, so, ja. Das sind wirklich diese französischen Plattitüden. Das hat damals funktioniert, weil damals konnte man sich mehr auf Klischees ausruhen. Ja. Aber heutzutage muss man halt in Storytelling vielleicht ein bisschen mehr präsentieren. Ich als Fan der Serie bin da gut aufgehoben, weil ich mir denke, ach ja, das ist zwar cheesy das Ganze irgendwie, aber es funktioniert für mich. Und einer der Hauptmerkmale sind einfach diese wunderschönen gezeichneten Grafiken. Das ist eben kein realistischer Comic-Stil, sondern so wirklich, es ist farblich, ja, also du fühlst dich wohl. Du spielst
in einem Comic.
Also ja, genau, ist. Richtig. Mhm. Und diesmal mal nicht mit diesen verpixelten von diesen alten Spielen, sondern halt...
Also kein LucasArt Monkey Island Feeling, sondern wirklich schön.
Genau, und insofern ist es sein erstes seiner Art. Die Grafik
holt das aus dem Spiel heraus, also das passt zusammen zum Spiel, dass eine Grafik in sich schön ist und stimmig.
Definitiv, also es hat einen eigenen Stil, es schaut die Hintergründe, ich bin mir sicher, die sind handgezeichnet, das sieht so aus, die vorderen Figuren sind zwar schon gerendert, aber sind auch geglättet, passen aber auch, heben sich jetzt nicht toll ab irgendwie vom Hintergrund. Gut, also kann man, wer auf das Oldschool-Genre steht, kann man es durchaus empfehlen. Wenn man es objektiv betrachtet, muss man sagen, natürlich das Storytelling und die ganzen Sachen, die sind ein bisschen angestaubt und die Mechaniken, aber sie geben sich auch Mühe, das ein bisschen aufzulockern und ja, es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Man muss aber auch dazu sagen, sie verlangen auch 6 Euro, was für auf einer mobilen Plattform relativ viel ist. Aber ich bin zufrieden. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht verlangen.
Ja, dann kann ich bei dem Thema gleich anschließen, obwohl ich dann ein nicht schöner Lebenthema auch noch habe. Und zwar, das wollte ich eigentlich schon letzte Ausgabe sagen, es gab einmal so circa 80er Jahre muss das gewesen sein, gab es ein Spiel, wo Douglas Adams und Steve McKenzie zusammengearbeitet haben. Douglas Adams, berühmter Science-Fiction-Autor, Steve McKenzie, berühmter Adventure-Game-Programmierer. Und zwar Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der Game.
Genau, richtig, ja.
Und das hat jetzt durch die BBC, weil ich glaube 25-jähriger Geburtstag war das irgendwas, von dem hat das eine Neuauflage erlebt.
Ich glaube, wir haben das letzte Mal
kurz erwähnt.
Aber es hat eine Neuauflage.
Ja, also hast du's angespielt? Ich habe es angespielt, ja. Und zwar war das damals ein klassisches Text-Adventure von Infocom, soviel ich weiß. Also du hast wirklich nur einen Textbildschirm gehabt, nicht einmal Standbildgrafiken.
Wie es halt damals
war. Und war damals berühmt für seine hornschweren Rätsel. Dadurch hat es auch Kultstatus erreicht. Und dieses Spiel gibt es jetzt in einer sehr schön gemachten Webseite von BBC, gratis zum Spielen. Und das Allerbeste ist, es ist noch genau dasselbe Spiel wie damals, also dieselben gemeinen, du stirbst eigentlich dauernd und dieselben gemeinen
Rätsel und so. Ja. Das Spiel wird oft versuchen, dich umzubringen oder
ja,
so.
Ja,
da
genau.
BBC als Aussage
aber dazu. Sehr edel, es gibt dazu eine Webseite, die eine Tastatur emuliert, also mit Tasten, die es gar nicht gibt und so, also spezielle Tasten. Und die Tasten sind so schön rund und vor allem und es ist ein kleines Grafikfenster auch dabei, also es gibt ab und zu Standbildgrafiken. Und alle diese Grafiken und die Tastatur sind in diesem Douglas Adams Grafik-Style, den man kennt, wenn man die Original-TV-Series gesehen hat.
Ah, das ist das Original. Auch von der BBC.
Genau. Beste und das sind Version so schöne, eigentlich. Wie soll man das beschreiben, so, als würde jemand mit Neonstrichen zeichnen.
Auf schwarzen sagen. Hintergrund,
ja.
Einfach so Drahtgitter, oder? Oft
auch. Ja, aber so irgendwie cool. Also so.
Ja, man muss sich anschauen.
Ein ganz eigener Grafikstil, den man aber als Fan der Serie assoziiert, vor allem mit den Fernsehserien, weil damals war der Hitchhiker, das war praktisch so eine Art Tablet. Also genau. Ein schlaues Buch,
ja, so
Sub-Eater
verbunden. Richtig,
ja. Also eigentlich eine Art Wikipedia, kann man sagen.
Ja, stimmt. Ja.
Und die hat so Grafiken gehabt, wenn sie in der TV-Serie vorgekommen ist. Also wenn sozusagen der Hitchhiker's Guide to the Galaxy irgendwas erzählt hat, der hat eine Sprachausgabe gehabt, hat einen Sprecher aus dem Off erzählt und dazu kam so eine Art Zeichentrick-Grafik.
Ja. Der Bubblefish.
Genau, ja. Und diese Zeichentrick-Grafik hat eben diesen Stil gehabt und der ist jetzt auch in dem Spiel. Also es macht extrem Spaß,
da sich so einzuspielen. Nicht nur einfach das Adventure online gestellt, sondern auch liebevoll.
Ein ganz liebevolles Geburtstagsgeschenk sozusagen.
Sehr gut.
Jo, kurzes Nicht-Spiel-Thema, wenn ich gleich anschließen darf, oder hast du?
Nein, so.
Ich habe herumgesurft heute und dann bin ich über Reddit.com nach Python gesucht, einfach so wie immer, und habe zwei ganz schöne Python-Talks entdeckt. Ich hoffe, ich schaffe es demnächst, einen Blogartikel drüber zu schreiben, und zwar von der PyCon Italia, Kiwi PyCon, also in Neuseeland 2013 im September. Und da waren zwei Talks und einer war echt so richtig, als wäre der persönlich für mich gewesen, hat mir extrem gefallen. Eine Frau von der Google Software Foundation. Und die hat geschrieben, ja, sie arbeitet oft mit so Programmieranfängern, macht so Workshops. Und auch speziell für Kinder, die jetzt sagen, ja, ich mag Apps programmieren lernen oder ja, ich mag Spiele programmieren lernen. Okay. Und dann wird natürlich Python verwendet. Und dann hat Python, also ist super, aber es hat dann so gewisse, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, zum Beispiel, wie richte ich mir das unter Windows ein, sodass das funktioniert? Oder wie kann ich Apps programmieren, fließend ohne eine Third-Party-Library dazu installieren zu müssen? Oder, okay, jetzt habe ich Python installiert und sagen wir Pygame, das ist eine spezielle Library, mit der man gut Spiele programmieren kann. Wie mache ich daraus jetzt ein Windows-Executable? Und das sind solche Schritte, die auch mir immer wieder auffallen, wenn ich mit meinen Schülern arbeite. Und das hat sie halt angesprochen und das war so ein Appell an die Python-Community, eben Python einsteigerfreundlich zu machen, dass es auch sozusagen auf Windows oder solchen Plattformen ein smoothes Anfängererlebnis ist.
Also ja, was sehr wichtig ist, weil man freut sich ja auch, wenn gerade als Anfänger, wenn man etwas produziert und man hat dann eine Exe, die rausfällt und man doppelklickt und es tut
alles. Genau, du willst, also du hast als Anfänger noch nicht so das Wissen und auch nicht die Zeit und die Lust, da sehr komplizierte Bildprozesse zu starten. Du willst das irgendwie möglichst easy haben. Und das andere war, Python wird ja mitgeliefert mit einem Editor, der in Python und tkinter geschrieben ist, der heißt Idle. Und mit der ist gar nicht schlecht, also man kann damit, der hat wohl eine Shell, wo man schnell was ausprobieren kann, also du kannst auch wirklich programmieren drauf, aber er ist halt steinalt und hat gewisse Fehler, die nie gefixt worden sind. Also eins ist zum Beispiel...
Ist leider entwickelt oder nur leise langsam?
Also sie hat das in dem Talk halt angesprochen, dass keiner sich für den zuständig fühlt, weil er funktioniert eh und es gibt eh schönere, also wer was Schöneres will, ladet sich irgendeinen Third-Party-Editor runter.
Was ist dein Lieblings-IDE für
Python? Das ändert sich immer wieder, aber meistens Genie.
Gerade zurzeit Genie.
Aber der ist nicht spezifisch Python. Der ist sogar nicht einmal sehr Python geeignet.
Okay.
Also da gibt es für Python sogar bessere, aber er ist für mich halt sehr schön und problemlos.
Whatever works, genau.
Und ja, und das hat sie halt auch angesprochen, dass und Anfänger merken das aber, ne, wenn der Editor, den sie als erstes benutzen, nicht so hundertprozentig gut ist.
Ja, auf jeden Fall. Und man fühlt sich da nicht willkommen
gewesen. Für einen Anfänger ist es halt schwierig, jetzt dann wieder einen anderen Editor zu installieren, weil manche, das ist schon eine Hürde. Ne?
Das ist sicher, alles, was nicht Default ist.
Ja. Und ja, da hat sie halt aufgerufen und dann auch gemeint, die Python Software Foundation, die hat ja auch Geld und Budget. Und also man kann da durchaus auch Geld lukrieren für gescheite Projekte. Das war jetzt nicht der Hauptpunkt von dem Talk, aber das war sozusagen ein Appell, sich sozusagen um die Anfänger zu kümmern, gerade im Hinblick auf Game-Entwicklung. Also dass zum Beispiel auch Python wesentlich weniger in kommerziellen Games eingesetzt wird, als jetzt zum Beispiel Lua. Und das müsste nicht sein, weil Python ist gut von der Sprache, aber es wird halt den Entwicklern nicht leicht gemacht, weil gewisse Dinge halt nicht von Anfang an da sind. Und dann war noch ein anderer Talk, und das war jetzt für mich noch lustiger, und zwar hat ein Neuseeländer geredet, dass in Berlin was Tolles passiert ist, nämlich dort hat sich die Open Tech Schul-Bewegung gegründet, und zwar sind das einfach Treffen, die sozusagen Computer Schulung, Workshops machen für jedermann, also mit Freiwilligen, kostenlos und gesponsert von Firmen, und man setzt sich halt zusammen und die Leute, also es ist nicht die klassische Vortragssituation, wo ein Gescheiter den Dummen was vorträgt, sondern die Teilnehmer sitzen selber mit ihren Laptops und starren sozusagen autistisch auf ihren Laptop, aber, und das ist jetzt der springende Punkt, wenn sie stecken, weil sie da irgendein Tutorial nicht selber weiter abarbeiten können, dann ist jemand im Raum, der ihnen hilft. Also du hast einen Lehrer on demand, der sich nicht aufdrängt, aber der sozusagen da ist, wenn du ihn brauchst.
Genau, du besuchst ja deine Projekte oder dein Projekt
da selber. Da werden einfach Tutorials vorgeschlagen oder so. Und das Ganze hat sich entwickelt aus einem Ruby on Rails-Treffen in Berlin. Und wer dafür mehr lesen will, dem empfehle ich das letzte RIS-Journal. Da schreibt nämlich die Flor, die in Wien auch die PyLady-Workshops gemacht hat, auch über Ruby on Rails.
Okay.
Und ja, also, so, es war witzig, dass ich ja beim englischsprachigen Talk über aus Neuseeland etwas gelesen habe für etwas, was aus in Berlin ist, wo es in meiner eigenen Zeitschrift
alles und die Connection so
war. Ja. Und auf jeden Fall hat mich das jetzt total fasziniert. Und ich dachte, ja, super, ich möchte auch einen Open-Tech-Schul-Workshop machen, obwohl das jetzt ein bisschen kontraproduktiv ist, weil ich ja Geld verlange für Kindern Programmieren beibringen. Aber ich habe mir gedacht, das ist trotzdem eine coole Sache, weil dann kann ich das sauber trennen, dann kann ich sagen, okay, 2 Monate lang mache ich es kommerziell und einen Sonntag alle 2 Monate oder so mache ich so einen Workshop und der ist dann frei. Also das kann ich dann auch besser Leuten erklären, warum ich da jetzt sozusagen einen Raum gratis will oder so.
Ja, ja.
Das gefällt mir extrem und ich hoffe, ich werde das schaffen, sowas in Wien zu etablieren. Ganz allein werde ich es nicht stemmen, aber es gibt ja auch in Wien PyLadies-Treffen und andere. Also es gibt durchaus Leute, die solche, wie soll man sagen, solche Workshops machen und da ihre Zeit opfern.
Mhm.
Und dieses Konzept von dem Open Tech Schul gefällt mir ganz gut. Also man nimmt sich einen Raum und du hast dieses Konzept eben, dass die Coaches zur Verfügung stehen, aber sich nicht aufdrängen und die Leute werden sozusagen ein Wochenende oder einen Tag lang kriegst gute Tutorials und sollen die halt sich sozusagen die ersten Schritte im Programmieren arbeiten. Mhm. Und alles ist offen, also alles ist Creative Commons lizenziert, alles steht auf GitHub, die ganzen Tutorials, was auch für mich jetzt als Trainer extrem toll ist, weil dadurch habe ich ein Material, sehe, aha, wow, da hat einer jetzt schon einen Django-Workshop Anfänger-Tutorial gemacht, auf den kann ich aufbauen. Also genau, die ganze Open-Source-Technik.
Was für einen Zugang der gewählt hat. Ja.
Und was schön ist sozusagen, dass die ganze Open-Source-Technologie dadurch in den Schulungsbereich hineinkommt, wo sie auch hingehört. Also ja. Ich denke, das ist extrem coole Sache, ja. Einfach so durchs YouTube-Gucken entdeckt und bin jetzt sehr
begeistert davon. Und
ja, genau, also. Das brauche ich, ja. Das will ich machen.
Sehr gut.
Sehe ich. Ja, so viel dazu.
Mhm. Ich habe noch eine kurze Empfehlung, nur weil wir ja gar keinen Film oder gar nichts zu empfehlen haben. Weil
du warst gar nicht im Kino?
Nein, ich habe jetzt die letzte Woche
Science-Fiction-Film aus
der Sicht. Nein, das habe ich ja ziemlich abgeschlossen oder so. Ich habe jetzt irgendwie so für mich mal geplant, die Science-Fiction-Szene mal beiseite zu lassen.
Warum?
Naja, ich warte jetzt mal auf der Science-Fiction im Park und ja.
Achso, okay, du wolltest dir ein paar aufheben.
Ja, und bei mir wechselt das ja sowieso immer. Aber ich kann empfehlen, weil wir vorher über Text Adventures gesprochen haben, die Dokumentation, die wir vor x Folgen wahrscheinlich mal erwähnt haben, Get Lamp nennt sich die.
Get Lamp.
Ja. Und das arbeitet eigentlich die Frühentwicklung von Text Adventures, angefangen vom ersten, was glaube ich.
Und das ist eine Fernsehdokumentation oder Kino?
Ich weiß nicht, wo sie gelaufen ist. Ich bin im Fernsehen drüber gestolpert, aber es ist ja und ja, sollte man sich besorgen, sollte man sich anschauen und
wenn man sich interessant kann. Erhältlich oder nur kommerziell?
Also wie gesagt, ich bin damals zufällig irgendwie übers Anschauen, über Fernsehen drüber gestolpert, muss man sich anschauen, wo man die herbekommt.
Okay, ja, aber GetLamp, also so wie ein klassisches Adventure.
Genau, richtig, also dieses typische, also aus den Zeiten, wo es noch diese Parser gegeben hat, wo man irgendwie noch seine Befehle eingegeben hat und dann auch ausprobiert hat, was der Parser eigentlich alles versteht, das war ja eine eigene Faszination.
Ein Zeichen der Spracheingabe und das ist eigentlich total unvorstellbar.
Ja, und das ist auch ganz interessant, weil diese Text-Adventure-Szene für mich erstaunlich, weil ich war ja eigentlich schon zu spät dran, ich wollte schon.
Also du hast nicht mehr aktiv Text-Adventure gespielt?
Nein, also ich wusste, dass es Zorg gab. Ja. Ich habe schon so Semi-Text-Adventure gespielt, wo oben eine Grafik eingeblendet war, die aber nichts eigentlich mit dem Text unten, also schon den Raum irgendwie so gezeigt hat. Also aber Standbilder. Ich habe Drachental, glaube ich, oder so war das. Oder Asylum habe ich auch gespielt. Aber an Zorg oder so, das war mir schon zu hardcore. Ich habe dann schon auf den Amiga geschielt und Indiana Jones und so. Und wollte schon besser, höher, weiter. Aber es ist interessant zu sehen in der Doku, dass eben auch dass es da eine große Szene gegeben hat, die sich so als interaktive Literatur gesehen hat, mhm, und auch gehofft hat, dass da sich ein neues Medium entwickelt,
ja,
über Text.
Wobei Text-Adventures ja nicht komplett dumm sind. Also so eine kleine Zombie-Gruppe von Text-Adventure-Programmierern, die haben, glaube ich, ein eigenes Forum und so, die leben, mhm, ja weiterhin und gibt es Engines.
Das hast du damals auch erwähnt, ja, genau, ja, stimmt.
Sie leben.
Also, wer will, kann da ja noch, ist ja auch wirklich spannend.
Ich muss auch sagen, ich sehe das ja oft bei meinen Studenten, also Schülern, die sind ja recht jung, mhm, und die haben vielleicht so, bevor sie schreiben und lesen können, haben schon auf einem Tablet herumgewischt, aber die haben jetzt einfach nie ein Text-Adventure gespielt. Einfach weil heutige Kinder und Jugendliche, wie soll der dazu kommen?
Ne? Ja, richtig, da ist
und, der Zugang und nicht so. Wenn man jetzt aber programmieren lernt und du kannst gerade mal eine Schleife und einen Printbefehl und einen Inputbefehl, ja, dann ist ein Text-Adventure gar nicht so was Schlechtes. Und ich merke das, also es kippen nicht alle gleich drauf rein, ne? Mhm. Aber manche können sich da dann voll rein tigern sozusagen. Und die sind dann, wenn sie dann entdecken, hey, Moment, ich bin jetzt Autor, ich kann da jetzt einen Raum kreieren, und dann meistens also stirbt der Protagonist grauslichste Todesarten, weil er das Falsche von drei Keksen nimmt und so. Also das ist dann,
mhm, sehr. Ich glaube auch, diese Grundkonzepte sind gut vermittelbar, ja, weil da ist diese typische, jemand, ja, gibt was ein, du musst was ausgeben.
Genau, ja.
Und das ist dieses If Then That. Du kannst
sehr, sehr leicht Blöcke, genau, machen und Räume aneinander schließen und so. Genau. Und ich finde es allein vom Programmierunterrichten ist Text Adventure einfach ein extrem cooles, mhm, Konzept.
Ja,
kann also nicht standardmäßig in jeder Unterstufenklasse sollte man ein Text-Adventure geschrieben haben.
Also zum Abschluss ein Hip-Hip-Hurra, hey, auf Text-Adventure. Hast du noch etwas? Ist, sicher, dir noch was eingefallen?
Ja, ja, nein, ich habe noch viel zu erzählen.
Okay, jetzt ist gerade vorhin, hast du noch gesagt, okay, ja, hau rein.
Sorry. Ja, nein, ich hatte letzte Folge vom Podcast, habe ich gesagt, ich habe angefangen, Episodes zu gucken, britische Sitcoms.
Ja, ja, genau.
Und ja, also ich muss gestehen, da habe ich mich in dieser Woche ein bisschen sehr hineingesteigert und mir alle, die ich bekommen konnte, angeschaut.
Mhm, das viele, bei den Briten ist es also Gott sei Dank.
Drei Seasons haben sie jetzt, glaube ich.
Ah, 9 Folgen und, wahrscheinlich oder 6 Folgen.
Ja, ja.
Und das ist ja wenigstens ein bisschen barmherziger, als werden dann Amis, die gleich so 22 Folgen pro Season raushauen.
Ja, da machen sie sich auch ein bisschen lustig drüber.
Also, ja, schön, ja, wird auch thematisiert.
Und, also ich muss sagen, wirklich eine, ich wurde nicht nur gut unterhalten, sondern ich habe auch viel gelernt über Hollywood oder überhaupt über wie Medien produziert werden.
Mhm. Also,
und ja, also es ist zwar oberflächlich lustig und haha und so, und lebt halt von dieser kalifornisch-amerikanisch-britischen Mentalitätsunterschieden.
Mhm.
Aber es steckt auch sehr viel, ja, Medienkritik oder Hollywood-Kritik drinnen.
Weiter zu empfehlen, sehr, wenn man sich auch für so Medienwelt, ja, und so auch interessiert. Und
ich denke, man merkt ja selber, also wie lange man nachher dann über eine Fernsehserie nachdenkt oder ob man sie sofort vergessen hat. Und, mhm, ich denke, da ist viel drinnen in der.
Okay, also Episodes.
Ja, Episodes, ja, das kann man wirklich gucken.
Alles klar. Na gut.
Ja, das kann ich auch nächste.
Ja, wie du willst, kannst du auch noch ranhängen, wenn das jetzt noch.
Nein, ich hatte einen Rückfall bekommen und ordentlich UFO AI gespielt. Das ist ein freier, ja, Nachbau von XCOM-Spielen.
Mhm.
Und ja, aber kann ich nächstes Mal mehr drüber erzählen.
Okay, alles klar. Dann sage ich.
Diesmal leider kein Harald, also kann keine OS Domotics News geben, außer wer das rechtzeitig hört, am Mittwoch ist, glaube ich, wieder Smart Home Stammtisch im MetaLab.
Mhm.
Und Ankündigungen wir machen, in 2 Wochen ist der Linux Tag Graz.
Okay.
Der in Österreich einen recht guten Ruf hat, also kann man hinfahren. Und Linux Tag Wien ist jetzt auch bald. Das sollte, glaube ich, in einem Monat oder so sein. Auf jeden Fall war da vor kurzem der Call for Papers.
Mhm. Ah ja, und der Martin hat uns auch einen Termin vorgeschlagen. Also den können wir ja nämlich erwähnen. Wann war denn das? Sehr gut. Ja, hat uns nämlich extra geschrieben. Na Gott sei Dank ist mein Smartphone nicht
im Flugmodus? Ja, ich auch nicht,
oh Gott. Ich schon, oh ja, ich sag doch gerade keine Verbindung. Also ich glaube, es war der 6. April und ich kann auf jeden Fall darüber sagen, dass es ein Treffen ist von ETEC, von dieser Organisation, und da geht es um die Gründung einer Initiativgruppe oder so.
Das ist so unangenehm, das ist peinlichst.
Es geht um freie Inhalte und um die Vermittlung von Wissen. Also wem soll, wie frei soll Wissen sein und wie soll es zugänglich gemacht werden? Also wenn ich das jetzt mal so aus dem Gedächtnis zusammenfasse.
Ja, ich versuche es noch. Ich war nämlich die ganze Zeit jetzt nicht im Flugmodus. Das heißt, wahrscheinlich haben wir die ganzen Podcasts so grausliche Piep-Piep-Piep-Geräusche.
Oje, oje.
Und
Podcasten wie einer dazu mal.
Attack-Gruppe Free und Open.
Ja.
Ich versuche vorzulesen von Martin himself.
Über die Beschreibung.
Bla, liebe Attacker. Also Free und Open als Vision für künftige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Am 8. April 2014, 18.30 Uhr im MetaLab Initiativgruppe. Ich muss sagen, ich war dort schon einmal und habe mich mit der Nicole, wenn ich die jetzt nicht verwechsel, getroffen. Da waren wir die beiden Einzigen, die das irgendwie größer interessiert hat. Die sind dann noch mal gekommen, aber es war kein großes Event. Aber ich hoffe, diesmal ist das gut angekündigt, da kommen ein bisschen mehr Leute und es etabliert sich dann irgendeine Gruppe im MetaLab, die dann halt da arbeitet.
Gut.
Freie Inhalte, Medien, coole Sache.
Das, glaube ich, war ein gutes Schlusswort. Jetzt ja. Aber wirklich schön war's. Bis nächste Woche.
Wo wir dann schon 159 oder 100?
Wir sind jetzt bei 149. Das heißt,
wir haben 150 nächste Woche. Hallo, ja. Ja, dann würde ich sagen, laden wir gleich rein. Nächsten Montag, 19.30 Uhr, Garib, Westbahnstraße 35 A, Zypresse.
Ja, ist ja kein wirkliches Jubiläum, aber wer Bock hat, kann ja vorbeischauen.
Wer Bock hat.
Okay, na dann, bis dann
und fürs
tschüss.
Mt. Gox findet 200.000 Bitcoins.
Wackerex verliert Gelder und friert Kaffee.
Kraken auditiert Kundengelder.
Dubai bekommt 400 Bitcoin-ETMs.
Facebook Security Director geht zu Coinbase.
Bitcoin Core 0.9 veröffentlicht.
Diese Folge 67 findet ihr unter bitcoinupdate.com.